Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Willkommen im Ab 21 Podcast. Eigentlich müssten wir ja weniger fliegen. Stichwort CO2, Stichwort Klimawandel. Aber trotzdem steigen an fast allen deutschen Flughäfen die Passagierzahlen. In Berlin-Tegel, in München, in Frankfurt sogar deutlich. Und auch die Airlines wie die Lufthansa und EasyJet, die merken so gar nichts vom angeblichen Flugscham von uns Deutschen. Ja, und eigentlich sollten wir auch besser auf die Plastiktüte verzichten. Aber dann vergessen wir den Jutebeutel. Dann liegt doch die Plastiktüte auf dem Kassenband. Warum wollen wir oft Dinge an uns selbst ändern, schaffen es aber nicht? Warum ist konsequent sein so schwer? Das wollen wir heute in der Ab 21 herausfinden in diesem Podcast mit mir, Dominik Evers. Ich spreche unter anderem mit Nadine von der Akademie Nachhaltigkeit. Sie will uns helfen, nachhaltiger zu leben und konsequenter zu sein. Wie? Das wird sie uns verraten. Aber erst einmal Wilhelm Hofmann. Er ist Professor für Sozialpsychologie. Er erforscht unseren Willen und hat in Studien untersucht, warum wir unsere Langzeitziele so oft aus den Augen verlieren und lieber kurzfristige Bedürfnisse befriedigen. Sprich, warum wir nicht konsequent sind. Ich habe ihn gefragt, warum wir auf der einen Seite eben ständig von Flugscham sprechen und dann aber auf der anderen Seite die Fluggastzahlen deutlich steigen. Warum sind wir nicht so konsequent, wie wir manchmal tun?
Naja, das drückt ein großes Dilemma aus. Wir merken, eigentlich müssten wir unser eigenes Verhalten ändern. Wir merken, da ist was im Busch. Wir sind Teil einer großen Problematik, einer Klimakrise. Und gleichzeitig fällt es uns dann eben sehr schwer, in unseren natürlichen Lebensumwelten, in unseren Umgebungen, unser Verhalten zu ändern. Und das liegt zum großen Teil daran, dass wir einfach viele Gewohnheiten herausgebildet haben, die es uns schwerer machen, uns jetzt umzustellen. Und B, dass wir bei manchen Entscheidungen vielleicht auch gar nicht sehen, wie viel Spielraum, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich haben, weil uns vieles so gegeben erscheint und nicht änderbar erscheint. Das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Probleme, die es Leuten erschweren, in der Klimakrise ihr Verhalten umzustellen.
Woran liegt das, dass wir so sehr an Gewohnheiten zum Beispiel festhalten? Wollen wir uns nicht irgendwie was Neues trauen? Woran liegt das?
Naja, zunächst einmal muss man sehen, dass Gewohnheiten ja in der Regel eine sehr wichtige Funktion erfüllen. Sie nehmen uns überall dort Arbeit ab, gedankliche Arbeit ab, wo es nicht mehr nötig ist. Wenn wir morgens aufstehen, die Zähne putzen, denken wir nicht großartig drüber nach, wie das geht. Wir tun es einfach. Wir haben mentale Kapazität frei, sozusagen, die wir anderen Dingen widmen können. Das ist der Vorteil von Gewohnheiten. Gleichzeitig zeigt sich daran auch der Nachteil. Gewohnheiten sind so fest eingeschrieben, sind so automatisiert, dass sie zu ändern tatsächlich relativ viel Anstrengung bedarf. Man muss einen aktiven Schritt gehen, man muss erkennen, dass man das Verhalten umstellen möchte und muss dann tatsächlich eine Zeit lang wirklich hart dran arbeiten, dass man sich auch ändert und dass man eine Art neue, zweite Natur dann entwickelt.
Also kann man eigentlich sagen, Gewohnheiten machen süchtig?
Ja, Gewohnheiten haben sich, wie gesagt, fest eingeschrieben und unser Gehirn versucht uns immer zu sagen, was wäre denn jetzt eigentlich im Moment vielleicht die beste, einfachste Lösung sozusagen. Und da muss man sich halt selbst ein bisschen auf die Schliche kommen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal den Fleischkonsum. Ja, vielleicht ist unsere erste Reaktion, wenn wir irgendwo im Restaurant sind, einfach erstmal zu gucken, was gibt es denn da so als Hauptmenü auf der Fleischkarte. Wir gucken vielleicht gar nicht in die vegetarischen Optionen hinein. Da muss man umdenken. Da muss man sich vielleicht beim nächsten Mal sagen, wenn ich das nächste Mal ins Restaurant gehe, dann gucke ich erstmal, was gibt es eigentlich an vegetarischen Sachen und schaue, ob ich das anspricht und versuche da vielleicht mal einen ersten Schritt zu gehen. Und das Interessante an Gewohnheitsänderungen ist ja das, wenn man erstmal den ersten Schritt gegangen ist, dann fällt der nächste Schritt schon wieder ein kleines Stückchen leichter, fällt der übernächste Schritt schon wieder ein kleines Stückchen weiter. Und so kann man dann sukzessive über die Zeit hinweg das Verhalten tatsächlich auch ändern, wenn man es geschickt und eben ja persistent angeht.
Wenn wir gerade noch mal ganz kurz beim Thema Fleisch bleiben, da gibt es ja auch immer wieder Studien, die belegen, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen eigentlich weniger Fleisch essen, wir wollen besseres Fleisch essen. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann mal überprüfen, was wir denn da aus dem Supermarkt so rausschleppen, dann ist es dann doch meistens das günstigere Fleisch, weil wir dann doch nicht so konsequent sind.
Ja, richtig. Ich meine, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Das hatte ich vorher ganz kurz gesagt. Die Möglichkeiten, die wir haben, die sind nicht immer optimal. Die sind jetzt gerade bei der Klimakrise nicht immer optimal ausgerichtet. Billiges Fleisch ist vielleicht leichter verfügbar, tut nicht so weh im Geldbeutel und insofern ist die Tendenz dann einfach groß zu sagen, okay, dann nehme ich halt das billigere Fleisch. Gut, jetzt sind wir an der Stelle, Fleisch essen oder nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich zunächst einmal immer wieder auch motiviert, was man eigentlich will und klar macht, was man eigentlich will. Beim Fleischkonsum gibt es ja enorm viele gute Gründe, weniger Fleisch zu konsumieren. Das Klima natürlich, Es ist auch gut für die Tiere, es ist gut für einen selbst. Man weiß, zu viel Fleischkonsum ist schlecht für das Herz-Kreislauf-System. Und jetzt gibt es mittlerweile auch schon sehr guten Fleischersatz, sehr gute Alternativen. Ich habe neulich mal den neuen fleischlosen Burger in einem Fastfood-Restaurant gegessen und war ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, von der Qualität. Und insofern kann man sich auch erstmal anhand dieser Gründe auch immer wieder klar machen, wie wichtig es eigentlich ist, hier sich anders zu verhalten. Und das motiviert einen dann natürlich.
Aber das Steak schmeckt doch so gut.
Ja, bei allen diesen Entscheidungen gibt es natürlich Kosten und Nutzen. Und das Argument, das man beim Fleischkonsum immer hört, es schmeckt doch so gut und so weiter. Genau, da arbeitet dann natürlich jetzt die Nahrungsmittelindustrie dran. Das finde ich eine super Entwicklung, dass man diesen Unterschied irgendwann möglichst gar nicht mehr merkt. Mm. Ja, das Soja schmeckt wie Fleisch, dann kommt die rote Beete dazu, das hat so ein bisschen diesen blutigen Anstrich und so weiter. Und Stück für Stück werden wir sehen, dass es uns irgendwann im Pepsi-Test sozusagen, im Blindtest immer schwerer fallen wird, echtes von falschem Fleisch zu unterscheiden. Dann fällt ein weiterer Grund weg, den wir da eben reinwerfen in die Waagschale und macht es nochmal ein Stück leichter, das anders umzustellen. Ganz wichtig ist auch, dass man, wenn man diese Umstellungen macht, wenn man sein Verhalten ändert, dass man da auch immer wieder innehält und sich dann auch auf die Schulter klopft. Das ist auch ganz wichtig, dass man das macht und dass man das darf. Wir sollten uns selbst und auch andere immer wieder auch loben dafür, dass wir uns hier Mühe geben und dass wir sozusagen einen Beitrag leisten wollen. Denn das feuert uns natürlich weiter an, das motiviert uns weiter fürs nächste Mal.
Ist es denn leichter, eine Gewohnheit wieder loszuwerden oder jetzt, wie Sie gerade eben sagen, es ist gar nicht so schwer, eine neue zu lernen?
Ein Beispiel sind die sogenannten Implementierungsintentionen oder vielleicht Wenn-Dann-Absichtserklärungen. Man kann sich selber quasi das Gehirn so ein bisschen vorprogrammieren, indem man sagt, wenn ich in der und der Situation bin, dann mache ich das und das. Und das einige Male wiederholt. Ja, wenn ich im Supermarkt stehe, dann laufe ich erstmal zur Gemüsetheke und gucke, was es dort Leckeres gibt, was sich vielleicht für ein Abendessen eignet. Oder wenn ich das Bedürfnis habe, Fleisch zu kaufen, dann gucke ich mir erstmal die Bio-Optionen an, die es gibt und versuche nicht so viel Fleisch zu kaufen. Diese Wenn-Dann-Formulierungen, die programmieren das Gehirn so ein bisschen vor, in der entsprechenden Situation sich dann auf eine gewisse Art und Weise zu entscheiden. Aber man kann natürlich auch noch weiter herangehen oder noch umfassender herangehen und sagen, wie kann ich eigentlich meine Lebensumwelt auch ein bisschen ändern und verändern, sodass ich eben bestimmte Verhaltensweisen erst gar nicht ausführe.
Da brauche ich auch ein bisschen Hilfe von außen, oder? Dann muss mir die Industrie doch eben auch ermöglichen, dass ich mir den Joghurtbecher eben mal aus Glas kaufe und nicht aus Plastik. Und dann muss vielleicht auch das Nachhaltigere für mich bezahlbar sein, wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe.
Absolut. Diese beiden Dinge gehen aber Hand in Hand. Auf der einen Seite haben wir die Angebotsseite, die Dinge, die produziert werden und die Art und Weise, wie sie produziert werden. Und da gibt es unglaublich viel zu verbessern. Und da brauchen wir unbedingt die Hilfe der Politik, auch da die richtigen Rahmen und Leitlinien zu setzen. Auf der anderen Seite gibt es das individuelle Verhalten. Und ich finde es ganz wichtig, dass jeder auch erkennt, dass wir alle erkennen, wie diese beiden Dinge einfach zusammengehören und zusammenhängen. Ich bin einerseits Opfer des Angebots, das es gibt im Supermarkt. Da haben Sie völlig recht. Es gibt leider kein Biofleisch, das es vom Preis her aufnehmen kann mit dem industriellen Fleisch. Das ist sozusagen der Preisunterschied, der durch die Ausbeutung der Natur an der Stelle zustande kommt. Und gleichzeitig habe ich eine gewisse Macht als Konsument und kann natürlich schon auch rückmelden, welche Art von Produkt, welche Art von Produktionsmethode ich gut finde und schlecht finde.
Ja, aber wenn wir jetzt gerade über Konsequenz reden, ja, die Fernreise nach Bali und das passende Instagram-Foto muss doch trotzdem noch drin sein, oder?
Ja, es wird nicht ganz gehen ohne persönliche Opfer. Es ist einfach, am Ende ist es eine extrem moralische Herausforderung, der wir alle unterliegen. Wir haben alle diese Probleme, diese Konflikte in uns, dass wir sagen, einerseits würde ich gerne und wäre es doch schön und ich kann es mir auch leisten. Und andererseits merken wir immer mehr und wissen auch immer mehr über die Folgen unseres Verhaltens. Und offen gestanden, ich glaube, wir müssen uns schon fragen, ist die und die Fernreise wirklich nötig? Oder brauche ich unbedingt jedes Jahr diese Kreuzfahrt, wo ich doch eigentlich weiß, dass hier ein Industrieprodukt Schweröl verbrannt wird und dass ich wirklich sozusagen extrem unterstützend dabei mitwirke, dass die Atmosphäre als Mülldeponie verwendet wird? Und ich glaube, wenn wir uns diese Fragen nicht selber auch stellen und wenn wir nicht an der einen oder anderen Stelle auch selber wirklich sagen, okay, hier bringe ich jetzt mal ein Opfer oder hier habe ich was erkannt, was vielleicht nicht richtig ist und ich stelle mich um, wenn wir das nicht machen, dann wird es leider nicht funktionieren.
Und wenn wir dann mal doch nicht ganz konsequent sind, müssen wir uns aber auch nicht schlecht fühlen.
Ja, genau. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Wir sind auch alle nur Menschen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sich nur schuldig fühlt oder so oder das Gefühl hat, man sollte sich am besten irgendwie verkrümeln. Es ist schon wichtig, auch immer zu sehen, dass die Rahmenbedingungen uns natürlich im bestimmten Lebensstil auch vorgeben und dass man da nicht immer aus kann, dass man nicht immer alle Möglichkeiten hat. Und insofern ist es ganz wichtig, hier einen maßvollen Umgang zu finden. ich sag mal so, optimistisch, herausfordernd, aber immerhin noch in dem Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, finanzieller Art, zeitlicher Art und so weiter, sodass man nicht das Gefühl hat, dass man eigentlich ständig scheitert. Denn das ist ein negatives Gefühl, das uns nicht gerade über die Zeit hinweg motiviert. Das führt dann eher wieder dazu, dass Menschen dann am Ende aufgeben, Kopf in den Sand stecken und ja, sozusagen die Bewegung nichts davon hat.
Professor Wilhelm Hofmann von der Ruhr-Universität in Bochum.
Deutschlandfunk Nova.
Warum sind wir oft nicht so konsequent, wie wir das eigentlich gerne wären? Spüren wir ja zum Beispiel gerade sehr beim Thema Nachhaltigkeit. Da wollen viele von uns auf Plastik verzichten, weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Aber am Ende, wenn es an die Praxis geht, da kriegen wir es oft nicht hin. Was vor allen Dingen auch an unseren Gewohnheiten liegt. Das hat uns eben schon der Soziologe Wilhelm Hofmann erklärt. Aber natürlich interessiert uns auch, wann seid ihr denn oft nicht so richtig konsequent?
Steht in meiner Hand oder halte ich in meiner Hand meinen Kaffeebecher. Also ich weiß, dass es scheiße ist, irgendwie sich einen Kaffeebecher aus Plaste und Pappe zu holen, aber irgendwie ist es dann doch bequemer. Da verliere ich gegen meine Vorsätze.
Aufpassen auf meine Gesundheit, ja, mit dem Rauchen aufhören, da bin ich nicht so konsequent. Man schafft es einfach nicht. Man nimmt sich's vor, aber es klappt nicht.
Ich würde sagen, mit dem Fleisch essen. Weil mein Mann isst sehr gerne Fleisch und darauf möchte er nicht verzichten.
Definitiv mein Fußabdruck, mein ökologischen, so zu reduzieren, wo ich mich da besser mit vertreten könnte. Ja, das ist sehr unkonsequent. Ja.
Weniger Einwegfangflaschen kaufen. Ja, also mache ich zwar selten, aber eigentlich völlig unnötig. Ja, da lieber eine Flasche von zu Hause mitnehmen, die füllen und wieder abwaschen.
Ja, weniger rauchen. Also ich will schon immer weniger rauchen, weil auch Kinder zu Hause sind, aber wird immer nicht so. Ja, wird doch eher manchmal mehr, je nachdem der Stress auf Arbeit ist und ja.
Ja, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Haben auch schon die großen Philosophen die Fantastischen Vier festgestellt.
Deutschlandfunk Nova.
Auf der einen Seite, ja, wollen wir häufiger das Fahrrad nehmen, weniger Fleisch essen und am Ende machen wir doch so alles wie immer. Hashtag Gewohnheit. Nadine Schatz hat Psychologie studiert und leitet mittlerweile Seminare an der Akademie Nachhaltigkeit in Köln. Und dort will sie uns erklären, wie wir es schaffen, dauerhaft nachhaltig zu leben. Eben ohne diesen Jojo-Effekt und den Rückfall. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wo sie denn eigentlich dieses Jahr im Urlaub war.
Ich war jetzt just im Urlaub. Ich war in Österreich wandern.
Wie bist du nach Österreich gekommen?
Mit dem Zug und dann da von dort aus wurde ich abgeholt von Freunden.
Also kein Reiseweg, bei dem du ein schlechtes Gewissen haben müsstest.
Genau, keine Flugscham, nichts dergleichen ist, genau. Ich war immer ein großer Fan von langen Reisen. Also ich war ganz viel in Asien noch unterwegs und habe dann doch gemerkt, wie schön die Welt vor unserer Haustür dann ist. Genau, dass wir gar nicht unfassbar lang fliegen müssen.
Also für dich keine Fernflüge mehr?
Derzeit nicht, tatsächlich nicht.
Aus Überzeugung oder weil es gerade nicht in die Lebensplanung passt?
Nee, tatsächlich wirklich nur aus Überzeugung. Also ich liebe Reisen und das ist auch im Zuge der Nachhaltigkeit das, was mir gefühlt am meisten wehtut. Aber ich habe so viel über diese Thematik gelesen und ich kann das gerade überhaupt nicht mit mir vereinbaren. Will aber auch nicht ausschließen, dass es irgendwann mal wieder dazu kommt, ganz klar. Aber genau.
Aber ist nicht der Verzicht auf Reisen quasi gerade zu einem großen Symbol geworden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hatten wir auch in der Akademie Nachhaltigkeit in einem Modul von uns diskutiert. Warum brauchen wir Urlaub überhaupt? Also können wir nicht uns einen Alltag schaffen, von dem wir keinen Urlaub brauchen und können wir nicht jeden Tag so gestalten, dass er uns irgendwie auffüllt und zufrieden stimmt und können wir nicht auch vor der Tür Urlaub machen? Das sind ganz, ganz spannende Themen rund um dieses Thema Nachhaltigkeit, wo man merkt, dass Nachhaltigkeit nicht nur bedeutet, auf Plastik zu verzichten, sondern ganz viele Lebensbereiche einfach tangiert, ne, an der Stelle. Und da bin ich gerade selber auch dabei zu schauen, wie kann ich mir ein Leben hier in Köln auch erschaffen, von dem ich keinen Urlaub brauche. Also das strebe ich gerade so ein bisschen an.
Ich lerne von Berlin aus gerade auch Brandenburg immer mehr zu schätzen. Aber auf der anderen Seite trotzdem steigen aber die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen. Wie passt das irgendwie zusammen?
Genau, das ist das Problem. Also was ich eben schon meinte, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach super komplex ist und wir uns auch sehr mit der Thematik beschäftigen, warum fällt es uns so schwer, uns in aller Konsequenz nachhaltig zu verhalten? Und aus unserer Perspektive und auch sehr stark aus meiner Perspektive ist es so, wieder zu der Frage anzusetzen, warum müssen wir irgendwo hinfliegen? Warum, also jetzt urlaubsbedingt, natürlich fliegen auch viele, weil ein Beruf dran hängt, aber aus der Urlaubsperspektive, warum fliegen wir in ein anderes Land? Und teilweise ist es so, die Antworten, die wir von den Teilnehmern bekommen, ist ganz oft, weil wir Kultur erleben wollen, weil wir andere Menschen kennenlernen wollen, weil wir uns entspannen wollen, weil wir neue Eindrücke haben wollen. Das sind alles Aspekte, die wir hier vor Ort so ein Stück weit verloren haben. Gerade in großen Städten. Wir sind sehr zu unseren Einsiedlern geworden. Wir leben alle in unseren Wohnungen. Wir sagen unseren Nachbarn vielleicht mal Hallo im Hausflur. Aber letztendlich haben wir keine Berührungspunkte mehr zu den Menschen um uns herum und suchen manchmal genau das im Urlaub. Suchen Kontakt zu Menschen, zu einer Gemeinschaft, zur Gesellschaft, weil wir gefühlt so ein bisschen die Kultur vor unserer Tür verloren haben, zu den Menschen, die da sind. Und es gibt ganz, ganz spannende Projekte in verschiedenen Städten, die gerade wieder anfangen zu sagen, okay, wir möchten uns in Vierteln zusammentun, wir möchten die Leute kennenlernen, die hier wohnen, wir möchten gemeinsam was bewegen, was verschönern. Da entsteht gerade ganz viel und ich glaube, das ist der richtige Weg, um nicht dieses Bedürfnis haben zu müssen, in Urlaub fliegen zu müssen, zu entspannen und gut zu fühlen. Also das.
Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in Brandenburg Urlaub mache oder im Bergischen Land, wenn ich von Köln aus fahre, dann kann ich unter Umständen nicht ganz so gut abschalten von meinem Leben, wie wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ab nach Japan oder nach Asien.
Das verstehe ich absolut und das sehe ich bei mir genauso, dass ich in dem Moment, wo ich eine andere Kultur betrete, die Umgebung mit ganz neuen Augen sehe. Das ist ja bei Kindern ja auch so. Die bewundern ja alles um sich herum und nehmen alles ganz bewusst wahr. Und das verlernen wir irgendwann im Erwachsenenalter. Und das holen wir so ein bisschen wieder hervor, wenn wir auf Reisen sind. Dann bestaunen wir wieder alles, dann bewundern wir wieder alles. Und das holt es in den Moment. Und das ist das, was uns entspannt. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir dieses Phänomen auch wieder in den Alltag holen können. Und dass das nicht nur ausgelagert werden muss in den Urlaub, sondern in dem Moment, wo ich wieder anfange, meine Heimat vor der Tür mit anderen Augen zu betrachten, die Menschen, die ich hier habe, mit anderen Augen zu betrachten, kann so ein Effekt auch schon entstehen. Natürlich ist es ein ganz anderer Weg und es dauert ein bisschen mehr bis dahin. Und man braucht manchmal auch eine gewisse räumliche Distanz, bin ich ganz bei dir, um einfach auch vielleicht die Heimat oder das aktuelle Leben Distanz zu betrachten, einfach mal rauszukommen. Aber dafür müssen wir meines Erachtens nicht uns in den Flieger setzen, um genau das zu erreichen.
Generell kommen ja zu euch Menschen, die gut informiert sind, die nachhaltiger leben wollen, es aber ja aus unterschiedlichen Gründen dann nicht schaffen. Hast du so ein Gefühl dafür, welche Gewohnheit uns am schwersten fällt, sie abzulegen?
Ich glaube, grundsätzlich fällt es uns auf einer ganz anderen, abstrakteren Ebene total schwer, das, was wir tagtäglich tun, immer wieder zu hinterfragen. Also ich merke immer mehr durch die Kurse, die wir geben, dass wir sehr, sehr geprägt sind von natürlich unseren Mitmenschen, von unseren Generationen vor uns. Und ich glaube, das größte Hindernis ist, es uns stetig zu hinterfragen, ist das, was wir gerade tun, brauchen wir das wirklich? Ist das sinnvoll? Also wir übernehmen ganz viel und ich glaube, die Kunst liegt so ein bisschen darin, immer wieder sich zu hinterfragen. Und das ist ein großer Hebel meines Erachtens nach, der dazu führen kann, gerade auch in Bezug der Nachhaltigkeit, sich immer wieder zu hinterfragen und Lösungsansätze zu finden. Mhm. Weil im Moment, wo ich immer einen festen Essensplan habe und den ich seit Jahren lang mache, und die nie hinterfrage, ist die Chance für eine Veränderung einfach schwieriger umzusetzen an der Stelle. Genau.
Man spricht ja auch tatsächlich, das finde ich ganz interessant, auch beim Thema Nachhaltigkeit, auch über den Jojo-Effekt. Wie sieht der aus?
Der Jojo-Effekt kommt, glaube ich, in den Momenten, wo es wehtut. Das heißt, in Momenten, wo wir sonntags auf der Couch liegen und das Essen bestellen schneller geht, als sich auch noch was zu kochen oder in so brenzlige Situationen, wie wir haben total Hunger, sind unterwegs, wir haben aber leider keine Dose dabei, um das Essen abfüllen zu lassen, also nehmen wir dann doch wieder eine Verpackung. Und das sagen auch ganz viele Verhaltensforscher, die sagen auch, man braucht immer wie so, dass man sich, wenn man sich auch in der Nachhaltigkeit ein bisschen umstellt, das versuchen wir auch immer wieder zu thematisieren in den Gruppen, dass man sich diese Worst-Case-Szenarien einmal anschaut und sich wie so eine Verhaltenstaktik zurechtlegt. Das heißt, okay, der Sonntag wird irgendwann kommen, wo man auf der Couch liegt und sich das Essen bestellen will. Wie schaffe ich das, dass ich irgendwie entweder genug Essenssachen zu Hause habe, die schnell gehen, die ich schnell zubereiten kann, oder ich habe immer eine kleine Dose dabei, wenn ich rausgehe. Also, dass man sich so ein paar Taktiken an die Hand legt oder zurechtlegt, mit denen man genau diese Rückfallmomente ja entgegengehen kann. Mhm. Genau.
Klassischer Rückfallmoment, wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, ist schon so auch Stress. Also ich habe einfach schlichtweg keine Zeit.
Ich glaube, wir Menschen sind ja einfach Gewohnheitstiere. Und gerade in so Stressmomenten greifen wir auf Verhaltensweisen zurück, die wir kennen. Und das sind halt die alten, meist nicht nachhaltigen Verhaltensweisen. Und gerade dann tendieren wir einfach dazu, wieder rückfällig zu werden oder Dinge zu tun, die wir immer schon getan haben, aber nicht die, die wir zukünftig machen wollen. Und das ist dann oft das Problem.
Mhm. Genau. Hast du ein Beispiel bei dir? Also bei mir ist es zum Beispiel ganz klassisch, wenn ein Tag nicht so lief, wie ich mir den vorgestellt habe und ich habe danach Hunger, dann gehe ich in den Dönerladen und freue mich auf meinen Döner und dann habe ich ihn gegessen und danach denke ich, ach nee. Hast du auch so einen Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer so ein bisschen tatsächlich anfällig für diese Sonntagssituation, die ich dir eben genannt habe. Wir haben ein unfassbar leckeres indisches Restaurant hier in Köln und die liefern einfach so schnell und so, das ist immer wieder eine sehr große Hürde von mir, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, wir machen es jetzt nicht mehr. Aber das hat auch noch, ich hatte noch ein paar Rückfallmomente, wo wir dann doch gesagt haben, ach nee, komm, noch dieses eine Mal.
Aber ist es nicht vielleicht auch einfach in Ordnung, wenn man sich das zugesteht und sagt, okay, ich versuche, meine Dinge zu finden, die ich ändere und versuche da so gut wie möglich es durchzuziehen und dann lasse ich mir meine Momente und sage, das ist aber auch in Ordnung, weil ich kann nicht alles alleine ändern?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sagen wir auch immer den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das soll ja auch kein Zwang werden. Es soll leicht sein, es soll Spaß machen. Die sollen spüren, dass das nachhaltige Lebensstil ein leichtes Lebensgefühl ist. Und im Moment, wo ich mir was verbiete, hat das die Tendenz, dass wir in uns das Gefühl entwickeln, dass nachhaltig Leben Verzicht bedeutet. Und das wiederum hat die Tendenz, dass wir rückfällig werden und irgendwann sagen, ach nee, komm, ich mach doch wieder so, wie ich es immer schon gemacht habe. Und gerade deswegen sollte man am Anfang sehr gnädig mit sich sein. Und das war ich auch und bin ich auch nach wie vor mit mir. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich das Gefühl, geht das von alleine. Dann überwiegt das Gefühl von, nee, ich kann das jetzt nicht mehr mit mir vereinbaren, das zu tun. Und dann fühlt es sich auch richtig an, darauf zu verzichten. Aber wenn eigentlich noch so eine Grundtendenz in mir ist, zu sagen, ach, eigentlich würde ich es doch lieber jetzt gerade noch bestellen, dann habe ich es auch getan. Mhm. Weil sonst hat es sich für mich zu sehr nach Verzicht angefühlt. Und jetzt auf die nachhaltige und langfristige Verhaltensänderungen abzuzielen, braucht es einfach auch gutes Zureden unsererseits für uns selbst.
Naja, sonst gibt es irgendwann auch schlechte Laune. Ich meine, wenn ich mir ständig Ziele setze und die nicht einhalte, habe ich schlechte Laune.
Richtig.
Nadine Schad, Mitgründerin der Akademie Nachhaltigkeit. Sie will Menschen dabei unterstützen, dass sie nachhaltiger leben. Im Ab21-Podcast haben wir heute darüber gesprochen, warum es uns so schwer fällt, konsequent zu sein, trotz Klimawandel. Wir wollen auf der einen Seite nachhaltiger sein, zumindest viele von uns, aber wir handeln dann doch eben anders. Oft. Und das liegt in erster Linie an unseren Gewohnheiten. Haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch so weiter. Aber trotzdem ist es nicht unmöglich, die Gewohnheiten neu zu besetzen und uns selbst auch ein bisschen auszutricksen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bremen. Mit einer Kornnatter hat ein betrunkener Mann am Bremer Hauptbahnhof Passanten erschreckt. Angeblich wollte die etwa 70 cm lange Schlange dort nur spazieren gehen, wie der 38-Jährige der Polizei sagte. Zum Spazieren fehlten ihr jedoch die Füße. Der Mann warf die Schlange in die Luft und hielt sie nach Polizeiangaben vom Montag Vorbeilaufenden für Fotos hin. Eine Frau erschrak dabei so, dass sie schreiend die Flucht ergriff. Die Polizei brachte das Tier nach dem Vorfall am Samstag in einer Tierpraxis unter. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren nach § 17 des Tierschutzgesetzes eröffnet. Der stellt das Quälen oder anlasslose Töten von Wirbeltieren unter Strafe. In ihrer amerikanischen Heimat werden die ungiftigen Kornnattern bis zu 150 cm lang. Sie ernähren sich von Mäusen, Fröschen und Vögeln. Menschen stehen nicht auf ihrer Speisekarte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.